Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 36, Assetklassen, die zweite. Beim letzten Podcast habe ich Ihnen was von Assetklassen erklärt und habe so die wichtigsten Grundanlageklassen vorgestellt, Aktien, Anleihen, Immobilien und was es da alles gibt. Und ich hatte ja versprochen, dass es da noch einen Nachschlag gibt, denn die Einteilung in diese großen Assetklassen ist natürlich sehr, sehr grob. Tatsächlich geht es dann wirklich erst los, wenn man sich überlegt, Mensch, wenn ich was zum Beispiel in Aktien anlegen möchte, in was für Aktien gehe ich denn eigentlich? Und da kommen wir dann in die Unterbereiche der Assetklassen, wo man sich dann fragt, okay, wie kann ich denn zum Beispiel im Bereich der Aktien nochmal etwas feiner aufteilen und in nochmal gebündelte oder geclusterte Aktien feststellen, die ja zum Beispiel durch gleiche Regionen oder gleiche Themen ähnliche Märkte abbilden. Auch bei Anleihen gibt es diese Unter-Asset-Klassen und auch bei Immobilien, aber bei Immobilien ist das Ganze nicht ganz so spannend. Viele Kunden wissen, dass ich Immobilienfonds auch etwas kritisch gegenüberstehe. Haben ihre Vorteile, aber die sind eigentlich nur geeignet für Anleger, die sehr viel Wert auf gleichmäßige Ausschüttungen legen. Deshalb will ich das nur am Rande erwähnen. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, meine Kunden wissen es, die Anlageklasse der Aktien. Und denen möchte ich daher auch den größten Raum widmen. Da ist es auch am spannendsten, was man sich da alles aussuchen kann an verschiedenen Anlageklassen. Und wenn man da richtig auswählt und die Augen aufmacht, dann kann man da auch sehr stark unterschiedliche Anlageklassen wählen. Die bekannteste Aufteilung, was Aktien angeht, sind wahrscheinlich Länder und Regionen. Das sind so die üblichsten Anlageunterklassen, die es bei Aktien gibt. Die größte Bündelung, das größte Cluster sind natürlich internationale Aktien. Also wenn ich sage, ich möchte in alle Aktien der Welt investieren und möglichst die gesamte Weltwirtschaft abbilden, was auch häufig empfohlen wird für Einsteiger, die noch gar nicht wissen, was sie eigentlich mit Aktien machen wollen, dann wird erstmal gesagt, du, dann nimm erstmal internationale Aktien. Entweder einen international aktiv gemanagten Aktienfonds, da gibt es zum Beispiel diese Klassiker von DWS, den Akkumula oder Vermögensbildungsfonds I und wie sie alle heißen. Oder wenn man das über einen ETF abbilden möchte, dann würde man das zum Beispiel über den MSCI World machen. Das ist dann die größte Clusterung, die ja im Grunde gar keine Auswahl ist, sondern wirklich die größtmögliche Diversifikation bedeutet. Es kann aber auch sein, dass ich mich ja ganz bewusst auf bestimmte Länder oder Regionen fokussieren möchte. Die größte Anlageregion sind die USA, denn 70% aller Aktien kommen aus den USA. Das heißt, wenn ich in den USA investiere mit einem Länderfonds, dann habe ich schon 70% der weltweiten Marktkapitalisierung. Bei USA-Fonds gibt es auch jede Menge Auswahl. Logisch, denn die USA sind nun mal die Region, die auch am meisten aktienaffin ist. Und dort gibt es eine riesige Auswahl an USA-Fonds. Auch wieder hier der Hinweis, wer das über einen ETF machen möchte, der würde am besten den S&P 500 als Index nehmen. Von dem Dow Jones kann ich nur warnen. Das ist ja ein sehr enger Index, der eben auch nur aus 30 oder 40 Aktien besteht. Der S&P 500, wie der Name schon sagt, hat 500 Aktien drin. Es gibt auch noch die Indizes von Russell. Die haben so 2000 oder sogar 3000 Aktien drin. Also die bilden dann wirklich den gesamten Markt der USA ab. Wenn ich es dann noch ein bisschen spitzer möchte, dann kann ich auch sagen, ich nehme mal eine Region wie Europa, die auch eine große und sehr breit diversifizierte Region ist, die aber im Vergleich mit den USA eine deutlich kleinere Marktkapitalisierung hat. Da kann ich dann auch wählen, ob ich Europa ex-UK wähle, also quasi das politische Europa, die Eurozone, oder ob ich das geografische Europa mit Großbritannien nehme. Index hier wieder von MSCI, also Morgan Stanley, wäre der MSCI Europe, der die europäischen Aktien ganz gut abbildet. Wer die Vereinigte Königreich, also UK, rausnehmen möchte und das als eigenen Markt, als eigene Region betrachtet, der könnte wieder einen UK-Fonds nehmen. Und dafür gibt es auch wieder einen Index, das ist der FTSE 100. Der wird auch gerne umgangssprachlich FTSE ausgesprochen, weil das einfach besser klingt als FTSE. Also der FTSE 100, das ist der Index, den man für Großbritannien nehmen sollte. Wenn wir es noch kleiner wollen, dann nehmen wir zum Beispiel einen deutschen Aktienfonds. Da gibt es natürlich bei uns auch eine große Auswahl. Die meisten orientieren sich am DAX. Auch das, ja, ich habe da meine Probleme mit. Ne? Also nur 40 Aktien, das ist das ähnliche Thema wie beim Dow Jones. Das ist mir zu wenig. Und es sind eben auch nur die Large Caps da drin. Die ganzen interessanten kleineren Unternehmen, die Small- und Mid-Caps, die findet man im DAX nicht. Wenn man deutsche Small- und Mid-Caps haben möchte, dann gibt es auch Aktienfonds, die sich auf den MDAX oder nur sogar den SDAX konzentrieren. Das sind dann die Indizes, die man auch mit einem ETF abbilden kann. Ja, was wäre da noch zu nennen? Also Japan ist natürlich auch noch eine wichtige Region. Sehr unvorhersehbar, weil es so eine wirklich sehr eigene Region ist. Aber kann auch spannend sein, wer also in Japan investieren möchte. Da gibt es auch interessante Fonds. Hier auch wieder der Index, der dazugehört. Das ist der Nikkei. Jetzt haben wir eine ganze Menge Länder besprochen. Es gibt aber auch Indizes, die in Regionen oder in, ja, ich sag mal, Länderthemen investieren. Das bekannteste, das sind die Emerging Markets, also auf Deutsch die Schwellenländer. Die bekanntesten vier, die hat man früher mal als BRIC-Staaten bezeichnet. Da gab es auch jede Menge Fonds, die dann als BRIC-Fonds sehr modern und angesagt waren. Jeder wollte plötzlich BRIC haben. Das R in BRIC steht für Russland und wir alle wissen, dass russische Aktien im Moment gar keine gute Idee sind. Deshalb waren auch diese BRIC-Fonds von Anfang an nicht so wirklich gut konstruiert. Ja, Emerging Markets sind also dann einmal diese großen vier, Brasilien, Russland, Indien und China, aber auch Türkei und Ägypten, Mexiko ist auch ein Emerging Market. Also das sind die Länder, die eben noch keine Industrieländer sind, aber eben an der Schwelle zum Industrieland. Da gibt es, wie gesagt, auch jede Menge Fonds, sowohl aktiv gemanagt als auch als passiver ETF. Emerging Markets ist spannend. Noch spannender finde ich persönlich die Frontier Markets. Das sind die Grenzmärkte, also den Begriff, ja, den hört man in Deutsch eigentlich relativ selten. Dieses Wort der Frontier Markets, das ist eigentlich gebräuchlicher. Das sind Länder, von denen man häufig gar nicht weiß, dass es da Aktiengesellschaften gibt. Die meisten dieser Frontier Market Länder sind in Afrika ansässig. Namibia und Marokko sind zum Beispiel solche Länder. Tunesien. Dann haben wir in Europa Malta oder Rumänien als Beispiele für Frontier Markets. Jeder kennt Argentinien, das Land, das schon häufiger pleite gemacht hat, ist auch in Frontier Markets. Panama, Vietnam, das sind die Länder, die in Frontier Markets Fonds drin sind. Da würde ich ganz stark davon abraten, ETF zu nehmen, denn man hat schon eben an der Auflistung gehört, dass die Region Frontier Markets eigentlich nicht existiert. Also es gibt nicht die Frontier Markets, sondern das sind völlig unterschiedliche Länder und Volkswirtschaften, die in ganz anderen Regionen liegen. Und wer da investieren möchte, der muss schon wirklich sehr, sehr intensive Kenntnisse über die einzelnen Unternehmen haben. Und ich kenne da eigentlich nur einen Fondsmanager, der das richtig gut macht. Das ist der Stefan Böttcher. Der hat einige Frontier Markets Fonds aufgelegt, die wirklich gut laufen. Einige meiner Kunden kennen die und wer sich dafür interessieren sollte, der spricht mich gerne darauf an. Aber es ist was für starke Nerven, denn natürlich haben Frontier Markets eine sehr starke Schwankung. Es wird Ihnen auch vielleicht aufgefallen sein, also in meiner Auflistung der verschiedenen Länder bin ich bei international gestartet und bin bei Frontier Markets gelandet. Also von Anfang bis jetzt zunehmende Volatilität. Sparpläne sind da eine gute Idee, die ich in Frontier Markets gut unterbringen kann. Denn es passiert immer wieder, dass Frontier Markets Länder ein Upgrading erhalten. Das heißt, die werden irgendwann mal dann als Schwellenland eingeordnet, mit der Folge, dass alle ETF, die Emerging Markets heißen, diese Länder diese Aktien kaufen müssen. Und das führt dann einfach wegen der Systematik der Märkte zu einem starken Kursaufschwung bei diesen Frontier Markets Fonds. Also das ist auch eine schöne Idee, wenn man mit dem Gedanken spielt, mal schöne Kursgewinne mitzunehmen, weil so ein Land abgegradet wird. Dieser Fondsmanager Stefan Böttcher, der macht das auch ganz bewusst. Der sucht sich gerne Länder aus, die kurz vor einer solchen Aufnahme in den nächsthöheren Index stehen. Ja, das soll es erstmal zu dem Thema Länder und Regionen gewesen sein. Ich merke, ich habe schon die Hälfte der regulären Zeit verquatscht. Ich werde wahrscheinlich die anderen Anlageklassen in dieser Folge gar nicht mehr schaffen. Aber es macht nichts, dann habe ich schon mal ein Thema für den nächsten Podcast. Da werde ich dann die festverzinslichen Wertpapiere abhandeln. Ja, was gibt's bei Aktien noch? Das sind natürlich die spannenden Themenfonds, die in irgendwelche Trends investieren, in irgendwelche aktuellen Themen. Da muss man auch immer aufpassen. Die Fondsindustrie ist eben auch nur eine Industrie, die auch nur Geld verdienen will. Das heißt, es wird häufig mal irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Ich habe eben schon bei den Regionenfonds die BRIC-Fonds erwähnt. Das war auch so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Alle mussten plötzlich BRIC-Fonds auflegen. Im Moment würde ich die nächste Sau mal als KI bezeichnen. Alles will in KI investieren. Jeder legt KI-Fonds auf. Auch da lohnt es sich genau hinzuschauen. Wer hat da wirklich eine Expertise? Und wer springt einfach nur auf den dampfenden Zug auf nach dem Motto, man muss ja heute auch einen KI-Fonds haben. KI oder AI steht für künstliche Intelligenz und gehört in den größeren Themenbereich Technologiefonds. Also Technologiefonds sind in den letzten Jahren richtig abgegangen. Wir haben das alle gesehen. Ich habe ja auch häufig über die Firma Nvidia gesprochen, die so quasi der Motor der ganzen KI-Branche ist. Auch die Themen wie Robotik sind sehr gut gelaufen, weil das in allen Firmen, gerade so in der Produktion, immer mehr Einzug erhält und in Verbindung mit KI natürlich sensationelle Ergebnisse liefert. Also Technologie ist eines dieser Themen, was auch ich tatsächlich sehr interessant finde. Ich habe sehr viel in Technologie investiert, denn ich bin der festen Überzeugung, dass auch das Thema KI vielleicht im Moment etwas überbewertet wird, aber das ist normal. In meinem letzten Newsletter habe ich das auch erklärt. Große Innovationen werden häufig am Anfang gehypt und jeder meint, das ist das große Next Big Thing. Dann kommen die Enttäuschungen, die Erwartungen gehen stark nach unten, alle reden davon, ach, das war ja doch nur eine Blase. Und irgendwann pendelt sich das in der Mitte ein, wenn man feststellt, Mensch, eigentlich ist es doch eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt weiß man vielleicht auch endlich, wer diese KI auch brauchen und nutzen kann und damit letztendlich Geld verdienen kann. Ja, auch Internetfonds gehören zu dem Thema Technologie. Es gibt dann noch spitzere Fonds, Videogames zum Beispiel. Also es gibt tatsächlich einen ETF-Anbieter, der einen ETF zum Thema Videogames aufgelegt hat. Fand ich auch eine interessante Geschichte. Und ist ein Thema, was ich meinen jüngeren Kunden gerne empfehle. Denn das ist immer schön, wenn die in die Einzelaktien gucken und die Hälfte davon kennen und sagen, was, da habe ich doch eine Konsole von, da spiele ich doch jeden Tag mit. Und da gibt's eine Aktie von, das ist ja cool. Also ich finde es immer sehr gut, wenn man einen persönlichen Bezug zu dem hat, was man da macht und weiß, wo eigentlich das eigene Geld arbeitet. Anderes Thema ist Kryptofonds, hatte ich auch als eigene Anlageklasse erwähnt, kann man nur als Aktienfonds machen. Man kann also nicht direkt in Bitcoin-Fonds investieren, aber Kryptofonds sind etwas für risikobewusste Anleger, sehr risikobewusst. Die investieren also nicht direkt in Bitcoin, sondern in die Unternehmen, die zum Beispiel die Infrastruktur liefern, die Technologie dafür liefern, die Kryptobörsen, die Mining-Unternehmen. Also jeder, der irgendwo mit dieser Wertschöpfungskette bei Kryptowährungen oder Token zu tun hat und börsennotiert ist, der kann in solchen Kryptofonds auftauchen. Neben Technologie gibt es aber auch andere spannende Themen und Trends. Ein anderes Thema, das ich auch immer wieder anspreche, ist die Demografie, also die zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft. Es gibt eine Menge Unternehmen, die das verstanden haben, dass wir Boomer, ich bin ja der Vorzeigeboomer aus dem Jahrgang 64, und jeder, der in meiner Altersklasse ist, der weiß, dass sich die Bedürfnisse mit der Zeit ändern. Also wir gehen nicht mehr so häufig Bungee-Jumpen oder Surfen oder sowas, sondern wir brauchen jetzt häufig Prothesen und informieren uns schon über die ersten Pflegeheime und Seniorenanlagen. Das sind die Themen, die die Boomer in den nächsten 10, 20 Jahren und eben auch die Unternehmen beschäftigen werden. Kann also auch ein sehr interessantes Thema sein. Mit der Demografie eng zusammen hängt das Thema Healthcare, wie man es wieder so schön in Finanzenglisch nennt, also letztendlich alles das, was mit Gesundheit zu tun hat. Das können Pharmaunternehmen sein oder auch noch viel interessanter Medizintechnikunternehmen, Firmen, die in Biotechnologie investieren und dort forschen. Das ist alles dieses Thema Healthcare, was sehr, sehr eng zusammenhängt mit dem Thema Demografie. Energien, ganz besonders grüne Energien, neue Energien, ist auch ein sehr starker Trend. Ja, auch den sehe ich ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil er eben immer sehr stark davon abhängig ist, wie so die allgemeine Meinung dazu ist. Was ist eigentlich grüne Energie? Also wenn man einem Deutschen erzählt, investier doch in Atomkraft, das ist eine grüne Energie, dann rollt er mit den Augen. Im Rest von Europa, gerade in Frankreich, ist das so. Da gilt Atomkraft als grüne Energie. Ist also sehr schwer, das Thema, denn jeder hat da eine andere Einstellung zu. Was ist eigentlich grün? Ich habe einen schönen Vortrag gehört, der mir auch mal klar gemacht hat, dass Windräder ohne tausende Tonnen von Stahl und Beton überhaupt nicht bauen, nicht herzustellen sind. Aber die ganzen Zementwerke, die finden sich in keinem grünen Fonds drin. Also nur die Windmaschinenhersteller, die sind in diesen grünen Energiefonds drin. Aber jeder, der den Beton herstellt oder den Stahl herstellt mit viel Energieeinsatz, das schweigt man irgendwie tot, das gehört nicht dazu. Ist also auch irgendwo nicht so ganz zu Ende gedacht, dieses Thema, finde ich. Bei Beton und Stahl sind wir schon beim nächsten Thema, Rohstoffe. Auch Rohstoffe gibt es eine ganze Menge Investmentfonds. Auch hier wieder sehr, sehr spitz das Thema Gold, das Thema Silber, seltene Erden. Also auch dafür gibt es jeweils Fondslösungen oder sogar auch Indexfonds, ETFs. Aber es gibt eben auch breiter aufgestellte Rohstofffonds oder Minenunternehmenfonds. Auch hier hohe Volatilität. Ich würde höchstens einen Sparplan reinmachen, aber würde da keine Einmalanlage drin machen. Wer sich nicht festlegen möchte, der kann auch mit Fonds eine gute Wahl treffen. Es gibt also auch Fonds, die heißen häufig Megatrends. Die Schweizer Fondsgesellschaft Pictet ist da ein Spezialist für. Die legen also ganz bewusst Themenfonds auf und haben eben auch einen Fonds, in dem sie ihre besten Ideen zum Megatrendfonds bündeln. Und da muss man sich nicht entscheiden, möchte ich jetzt eher in Technologie oder möchte ich eher in Rohstoffe oder was auch immer, dann gehe ich in den Megatrend-Fonds. Noch ein Fonds, den ich erwähnen möchte, der auch von Pictet ist, den ich hochinteressant finde und wirklich einer meiner Lieblingsfonds ist, das ist der Pictet Water. Das Thema hört sich sehr spitz an, also Wasser als Thema für einen Aktienfonds, ja, es ist auch Luft dabei, also Wasser und Luft, das macht es aber auch noch nicht richtig breit. Alles, was Old Economy, also alte Technologie zum Thema Wasser- und Luftreinhaltung, also auch Kläranlagen und solche Geschichten, Filtermethoden, alles, was damit zu tun hat, landet in diesem Fonds. Und das Spannende ist, dass dieser Fonds nicht stärker schwankt als ein ganz normaler internationaler Aktienfonds. Und das finde ich wirklich großartig. Ansonsten sind diese ganzen Themenfonds und Branchenfonds eher mit einer höheren Volatilität belastet, also gerade Technologiefonds, die schwanken sehr stark. Aber Pictet Water ist ein Fonds mit sehr guter Rendite und erstaunlich wenig Schwankungen. Also den sollte man sich vielleicht mal merken, wenn man so über Themen und Trends nachdenkt. Ja, jetzt möchte ich noch zum Schluss kurz auf die Strategien, also Anlagegrundsätze als Clustermöglichkeit kommen. Also es gibt auch Fonds, die sich überhaupt nicht auf irgendwelche Themen, Branchen oder Länder festlegen, sondern die bestimmte Anlagestrategien haben. Eine der bekanntesten und eine der nachhaltigsten ist die Dividendenstrategie. Also wenn ich Unternehmen suche, die über viele, viele Jahre immer wieder ihre Dividende mindestens gehalten oder sogar gesteigert haben. Auch da gibt es einen hochinteressanten ETF, den ich selber auch bespare. Der ist von Spider und der bildet den S&P 500 Dividend Aristocrats Index ab. Also da sind diese Dividendenaristokraten drin. Die müssen tatsächlich über die letzten 20 Jahre jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben, damit sie in diese illustre Gesellschaft der Dividendenaristokraten reinkommen. Dann möchte ich noch erwähnen die Value-Strategie. Die hat viele Gemeinsamkeiten mit der Dividendenstrategie. Die habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast und auch in Newslettern beschrieben. Deshalb möchte ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das Gegenstück zur Value-Strategie ist die Wachstumsstrategie oder Growth. Diese Fonds erkennt man häufig an dem Zusatz Growth, also der Fidelity European Growth ist so ein uraltes, ein Urgestein der Growth-Fonds, die letztendlich auch häufig derzeit in Technologie investieren, die aber früher auch mal gerne in Finanztitel investiert haben, als die Wachstumstitel waren. Als letzte Strategie vielleicht noch Quality, also Qualitätsunternehmen. Das ist auch eng mit dem Value-Ansatz verwandt, geht aber noch mehr, noch stärker auf Unternehmenskennzahlen ein und gutes Management. Da würde ich mal den Wellington Global Stewards als interessantes Beispiel nennen. So, also das waren jetzt mal so die wichtigsten Asset-Klassen für Aktien und Sie sehen, ich habe also schon über 20 Minuten darüber geredet. Das Thema ist wirklich ein sehr, sehr großes und wenn das Interesse da ist, kann ich gerne mal zu der einen oder anderen Sub-Asset-Klasse nochmal eine eigene Folge machen. Aber für heute soll es dann wirklich genug sein. Ich möchte Ihre Ohren nicht überstrapazieren und verabschiede mich deshalb für heute und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.